Und jetzt läuft auch die Audioaufnahme. Das ist die zweite Vorlesung Lineare Algebra. Hallo, schön, dass Sie da sind. Und ich möchte ein paar Fragen aufgreifen, die zwischendurch oder am Ende der letzten Vorlesung gekommen sind. Eine Frage gab es zu Dezimalbrüchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die richtig verstanden habe. Wenn ich über Brüche spreche oder über rationale Zahlen, dann über Brüche, und die schreibe ich auch als Brüche. Dabei ist mir egal, ob der Nenner eine Zehnerpotenz ist oder nicht, sondern da erlaube ich alle Brüche. Der Nenner darf halt nur nicht 0 sein. Und Dezimalzahlen, so in dieser Kommaschreibweise, die werden in meiner Vorlesung wahrscheinlich gar nicht vorkommen oder nur sehr selten. Selbst dann, wenn ich die Wahl habe, ob ich 1,5 schreibe oder 0,5, schreibe ich normalerweise 1,5. Also falls da irgendwo zwischendurch Unklarheiten sind, dann bitte nochmal nachfragen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer die Frage gestellt hat. Ich glaube, das war Jean-Luc. Wenn die nicht beantwortet wurde, dann sprechen Sie mich nochmal an oder füttern Sie ihn einfach nochmal. Was habe ich noch? Ich hatte am Ende der Vorlesung eine sehr coole Frage zur Potenzmenge der leeren Menge. Das fand ich toll. Die Potenzmenge der leeren Menge ist die Menge aller Teilmengen der leeren Menge. Und die ist nicht leer. Denn die leere Menge hat sich selbst als Teilmenge. Und das heißt, dass die Potenzmenge der leeren Menge die Menge ist, die die leere Menge enthält. Und das ist nicht dasselbe wie die leere Menge. Denn da liegt ja was drin, nämlich die leere Menge. Das noch einmal für alle. Und wenn Sie jetzt sehr verwirrt sind, dann sagen Sie es schon Luc. Und dann möchte ich noch anmerken, dass ich mehrere Rückfragen hatte zum Thema kartesisches Produkt. Aber ich hatte keine Fragen dazu in der Sprechstunde, die gerade war. Und deswegen möchte ich mal so reinhorchen, wer würde sich freuen über eine Podcast-Folge zum Thema kartesisches Produkt? Hiermit vielleicht nochmal so ein paar, alles klar, wird erledigt. Dann gibt es also spätestens morgen eine Podcast-Folge zu kartesischen Produkten, möglicherweise noch mehr Podcast-Folgen, je nachdem, was noch so kommt heute und was Jean-Luc mir sagt. Und es gibt dann auch die erste Folge, wie war die Woche? Gut. Sind wir dann startklar? Sind wir angeschnallt und bereit? Wir müssen angeschnallt sein und einmal durchatmen, denn es kommt unser erstes Resultat, es kommt unser erster Beweis. Wurde ja auch mal Zeit. Letztes Mal habe ich Sie bombardiert mit ganz vielen neuen Begriffen und mit ein paar Beispielen. Heute gibt es weniger neue Begriffe, dafür mehr argumentieren. Legen wir also direkt los mit Lemma 1.1. Da haben wir drei Mengen, A, B und C. Und wir überlegen uns zwei Gleichungen. Das ist tatsächlich einfach nur nice to have. Die werden wir im Laufe der Vorlesung nicht sehr oft benutzen. Aber es ist schön, sie zu kennen. Kann mal ganz sinnvoll und hilfreich sein in Übungsaufgaben. Und wir üben, wie man etwas beweist mit Mengen. Und das ist der eigentliche Witz an dieser Stelle. Okay? Wir haben also diese drei Mengen, A, B und C. Und dann haben wir Eigenschaft A. Wenn ich den Durchschnitt bilde von der Menge A mit der Menge B vereinigt C, dann ist es dasselbe, als wenn ich die Vereinigung bilde aus den Mengen A geschnitten B und A geschnitten C. Ich kann also hier einen Durchschnitt als Vereinigung schreiben oder umgekehrt. Und Aussage B ist so ähnlich, da habe ich nur die Zeichen umgedreht. Wenn ich also die Vereinigung betrachte von A mit dem Durchschnitt von B und C, dann ist es dasselbe, als wenn ich den Durchschnitt bilde aus A vereinigt B und A vereinigt C. Und bevor wir jetzt in den Beweis einsteigen, möchte ich, dass wir uns gemeinsam daran erinnern, wie man dann eigentlich zeigt, dass zwei Mengen gleich sind. Was muss ich denn da überhaupt machen? Wer erinnert sich? Das war sehr schnell.
Also A, dass die Menge A und B sind gleich, wenn A teilen.
Richtig. Zwei Mengen sind gleich, wenn sie voneinander Teilmengen sind, in beide Richtungen. Heißt also, dass wir uns jetzt diese Aussagen hier angucken und dass wir dann jeweils in die eine und in die andere Richtung die Teilmengenbedingungen zeigen. Und wie zeigt man, dass man eine Teilmenge ist? Man nimmt sich ein Element her und zeigt, dass es in der anderen Menge auch drin ist. Genau das tun wir jetzt also. Muss ich die richtige Tafel finden? Nein, glaube ich. Zu der ich gehen möchte? Wir werden es gleich erleben. Ich habe mich gerade selber aus dem Bild rausgelassen. Und wieder rein. Okay. Tada. Wir haben zwei Richtungen, zwei Teilmengeninklusionen. Ich schlage vor, dass wir mit der Richtung anfangen von links nach rechts, dass wir also erst die linke Menge nehmen, greifen uns da ein Element und zeigen, dass es in der rechten Seite drin liegt. Und dann machen wir das Ganze andersrum. Also zuerst. Das. Und dazu fangen wir an mit einem Element in der Menge auf der linken Seite. Und die Sprachregelung, die wir dafür normalerweise haben, ist sowas wie sei, Pünktchen, Pünktchen, Name für das Element, aus der Menge, in diesem Fall A geschnitten, B vereinigt, C. Und wir schreiben es deshalb so hin mit diesem Konjunktiv, weil das kürzer ist, als wenn wir sagen, wir stellen uns vor, dass wir uns ein Element aus der Menge hernehmen und dann geben wir einen Namen und dieser Name möge X sein. Wenn ich das jedes Mal schreibe, dann nervt das nicht nur mich, sondern auch Sie, glaube ich, noch kürzer sein. Also sei X ein Element auf der linken Seite, also A geschnitten, B vereinigt C. Und jetzt muss ich zeigen, dass das Element auf der rechten Seite in dieser Menge liegt. Und ich gucke einfach, was ich weiß. Was weiß ich? X liegt in diesem Durchschnitt, also auf jeden Fall hier drin und hier drin. X liegt auf jeden Fall in A. Und dann gibt es hier auf der rechten Seite zwei Möglichkeiten, denn wenn man in dieser Vereinigung liegt, heißt es ja, man liegt in B oder in C oder in beiden. Okay? Das heißt, auf der linken Seite ist es klar, da liege ich in A. Und hier auf der rechten Seite weiß ich nicht, bin ich in B oder bin ich in C, aber irgendwo muss ich ja sein, als kleines X. Ne? Irgendwo muss ich hin. Okay, dann ist X in A und X liegt in B oder X liegt in C. Und ich mache jetzt mal hier so Striche drunter und das und das oder, denn das und, das ist also gleichzeitig stimmt, das spiegelt sich in diesem Durchschnittszeichen. Und das oder, was hier steht, spiegelt sich in diesem Vereinigungszeichen. Das ist nochmal eine Orientierung, wie sich die mathematischen Symbole in ganz normale Sprache übersetzen. Na, das sind dann noch zwei Fälle, oder? Erster Fall, x liegt in A und gleichzeitig in B. Oder x liegt in A und gleichzeitig in C. Eins von beiden muss stimmen. Also, erster Fall, x in A und x in B. Was heißt das? Wie war das nochmal? Wenn ich in zwei Mengen gleichzeitig liege, wo liege ich dann? Sagen Sie es einfach laut. Laut, laut, laut.
Im Durchschnitt.
Im Durchschnitt. Genau. Dann ist x enthalten im Durchschnitt. A Durchschnitt B. Zweiter Fall. Naja, dann bin ich halt in A und in C. X liegt in A und x liegt in C. Und dann bin ich auch wieder in diesen beiden Mengen gleichzeitig, also im Durchschnitt. Dann ist also x in A und c. Und jetzt bauen wir das zusammen. Wir haben uns ja vorher überlegt, dass eine dieser Fälle eintreten muss. X liegt hier, so wie im ersten Fall, oder x liegt hier, so wie im zweiten Fall, oder gleichzeitig beides, auch erlaubt. Es liegt also x in A geschnitten b oder in A geschnitten c. Und wie ist es, wenn man in einer Menge oder der anderen liegt? Welchen Begriff braucht ihr da?
Die Vereinigung.
Die Vereinigung. Genau. Wie gesagt, damit ist x in A geschnitten B oder, beziehungsweise vereinigt mit A geschnitten C. Und jetzt gucken wir mal, das ist doch bestimmt schon die rechte Seite fertig. Das war die eine Inklusion. Jetzt kommt die andere und die ist genauso einfach. Und wenn ich sage einfach, dann meine ich, wir müssen zwar nachdenken, wir müssen auch was begründen, aber die einzelnen Schritte ergeben sich im Prinzip fast sofort aus dem, was da schon steht. Zusammen mit den Begriffen, die wir Dienstag gelernt haben. Also kommt jetzt die andere Richtung. Dann nehme ich einen anderen Buchstaben, Y, und fange auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens an. Also in dieser Menge A geschnitten B vereinigt mit A geschnitten C. Und die Schwierigkeit bei solchen Beweisen, die so mehrere Teile haben, ist, dass man dann manchmal vergessen muss, was man aus dem vorherigen Teil weiß. Wir fangen jetzt quasi neu an auf einem weißen Blatt Papier mit der rechten Seite. Sei als Y aus der Menge, die rechts steht, A geschnitten B vereinigt mit A geschnitten C. Und was sollen wir diesmal zeigen? Diesmal wollen wir zeigen, dass das kleine y auf der linken Seite ist. Also in A und auch noch in B vereinigt C. Wir zeigen, dass das Element in einem Durchschnitt liegt. Das heißt, dass wir zeigen müssen, dass es in jeder der beteiligten Mengen liegt. In dem Fall sind das zwei, nämlich einmal A und einmal B Verhalten C. Und das gucken wir uns jetzt an. Was wissen wir über Y? Na, es liegt in dieser Vereinigung, also in einer der beiden Mengen. Und was haben diese beiden Mengen gemeinsam? Ja, genau. Beide sind Teilmengen von A. Das heißt, egal ob ich hier lande oder hier, ich bin auf jeden Fall ein Element von A. Und das ist doch schon mal die halbe Miete. Zum Lernen, das müssen Sie nicht ständig selber machen in den Übungsaufgaben oder so. Bitte nicht alle Ticks von mir abgucken, die ich so habe. Y ist in A und Y in B oder Y in C. Das heißt, Y ist in A geschnitten mit der Vereinigung von B und C. Und wieder gucken wir auf die Gleichung und ja, es ist genau die linke Seite. Damit sind wir. Jetzt haben wir gesehen, wie es geht, oder? Dann kann ich Ihnen jetzt ja Teil B als Übungsaufgabe geben. Finden Sie in Serie 1, die noch nicht im Stud-IC ist, aber die bald kommt, da sollen Sie dann mit genau diesen Ideen, mit dieser Art der Argumentation sich Teil B überlegen. Bevor wir weitermachen, was haben Sie für Fragen, die Sie jetzt sofort stellen wollen? Sie dürfen natürlich auch Jean-Luc später füttern, aber... Oh, das ist ja super. Heißt das, das war jetzt alles klar? Das ist ja phänomenal. Danke. Ja?
Ich habe noch eine Frage.
Super.
Zwar, Sie haben am Anfang geschrieben, zuerst ist links Teilmenge von rechts. Oder also das, was Sie als allererstes geschrieben haben, den Beweis.
Ja.
Warum nochmal? Also,
wie ist die Gleichheit von Mengen definiert? Wann sind zwei Mengen gleich?
So, ja, wenn.
Genau, da steht eine Gleichheit, und zwar eine behauptete Gleichheit. Und wenn ich die jetzt begründen möchte, dann muss ich ja erstmal überlegen, was heißt denn Gleichheit? Dann erinnere ich mich, so wie Sie das gerade getan haben, das heißt, die beiden sind Teilmengen voneinander. Und dann weiß ich jetzt, mein Beweis hat zwei Schritte. Erst die eine Teilmengenrichtung, dann die andere Teilmengenrichtung. Und dann habe ich mich einfach entschieden, mit einer anzufangen, welches egal, und dann die nächste zu machen. So kam das. In der Übungsaufgabe können Sie, wenn Sie das möchten, am Anfang so einen Erklärsatz hinschreiben nach dem Motto, es ist eine Gleichheit von Mengen zu zeigen, also zeigen wir zwei Inklusionen oder zwei Teilmengenbeziehungen. Können Sie machen, müssen Sie. Okay? Das ist eine gute Frage. Generell ist es immer eine gute Frage, an solchen Stellen mal kurz zu überlegen, wäre es jetzt okay, wenn ich das in der Übungsaufgabe genauso machen würde oder hätten Sie eine Empfehlung, was man dann auch anders machen könnte? Das ist immer gut. Was meinen Sie damit? Also ich habe jetzt zwei Mengen, M1 und M2. Und jetzt schreibe ich das so hin. Was meinen Sie jetzt mit darf ich das umdrehen?
Ja, wenn man das C umdreht, heißt es dann einfach, dass es M2
und M3. Richtig, genau. Man darf das Zeichen sozusagen in die andere Richtung benutzen, um zu sagen, dass das, was links steht, eine Menge ist, die enthält, die rechts steht. Das heißt, anstatt das ist Teilmenge von, würden Sie dann aussprechen, das ist eine Menge, die das, was rechts steht, enthält. Das ist in Ordnung. Diese Notation dürfen Sie benutzen, solange Sie sich daran erinnern, dass das offene Maul immer zur größeren Menge zeigt. Also nicht umdrehen und vergessen, dass sich die Bedeutung dann verändert hat. Aber ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Noch mehr?
Ja,
Okay, dann gucken wir weiter auf das nächste Thema. Das nächste Thema sind Relationen. Da können wir gleich richtig viel rumspielen und üben, das macht wirklich Spaß. Ich habe auch vor, Sie irgendwie mit einzubeziehen und mit Ihnen Beispiele zu basteln. Das wird sehr gut funktionieren. Keine Sorge, das ist nicht so wie bei so einer Zaubershow, wo jemand... Sie müssen nicht auf die Bühne kommen. Relation. Hier haben wir die ganze Zeit eine Menge M. Ups. Verzeihen. Da ist sie. Und erstmal möchte ich nur ein Wort haben für Teilmengen des kartesischen Produkts M kreuz M. Stichwort kartesisches Produkt. Kommt noch eine Podcast-Folge von zu, dann kann ich da ja vielleicht am Ende auch nochmal speziell was zu Relationen sagen. Ich sollte hier meine Ansicht wechseln, denn, genau. Okay, jetzt hören Sie mich nicht nur quatschen. Hallo zu Hause auf dem Sofa, sondern jetzt sehen Sie mich auch. Eine Relation ist einfach nur ein anderes Wort für eine Teilmenge des kartesischen Produkts M kreuz M. Das heißt, wir bilden Pärchen von Elementen aus M. Und wenn die Relation zum Beispiel R heißt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir sagen können, dass ein solches Pärchen in der Teilmenge R liegt. Möglichkeit 1 ist einfach zu sagen, das Pärchen liegt in der Menge R. Möglichkeit 2 ist sowas wie, das Pärchen AB steht in Relation zueinander. Oder A steht in Relation zu B. Oder auch A steht in der Relation R zu B. Oder manchmal gibt es auch noch so extra Zeichen, die die Leute einführen. Sowas wie zum Kringeln oder so. Oder man macht Pfeile oder was auch immer. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man Relationen mit Symbolen ausdrücken kann. Aber die haben alle eins gemeinsam. Man beschreibt damit eine Teilmenge des kartesischen Produkts M kreuz M. In diesem Fall. Das heißt, die beteiligten Elemente müssen immer aus dieser Grundmenge M kommen und dass die in Relation zueinander stehen, das hat normalerweise irgendeine Bedeutung. Wir gucken uns gleich Beispiele an, dann sehen wir, was ich damit meine. Nur dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie später andere Bezeichnungen sehen. Und es gibt zwei Relationen, die zu Beginn des Mathestudiums besonders wichtig sind. Später kommen dann haufenweise Beispiele dafür. Und diese beiden Relationen sind Äquivalenzrelationen und Ordnungsrelationen. Die haben zwei Eigenschaften gemeinsam und dann gibt es eine Eigenschaft, die unterschiedlich ist und da merkt man dann auch, dass das wirklich unterschiedliche Phänomene sind, die da beschrieben werden. Äquivalenzrelationen kann man sich vorstellen wie eine Verallgemeinerung von Gleichheit. Wenn zwei Sachen äquivalent sind oder in einer Äquivalenzrelation zueinander stehen, dann ist es häufig eine Abschwächung davon, dass die gleich sind. Sie sind nicht ganz gleich, aber vielleicht gleich groß oder haben die gleiche Farbe oder sowas. Gucken wir uns das also mal an. Die erste Eigenschaft einer Äquivalenzrelation ist die sogenannte Reflexivität und die sagt, dass jedes Element der Menge zu sich selbst in Relation steht. Die zweite Eigenschaft, die sogenannte Symmetrie, sagt, dass es bei der Relation nicht auf die Reihenfolge ankommt. Wenn man also zwei Elemente hat, x und y, und x steht in Relation zu y, dann steht umgekehrt auch y in Relation zu x. Die Reihenfolge ist egal, so wie bei Gleichheit. Wenn man ein Gleichheitszeichen hat, ist ja egal, was links und was rechts steht. So kann man sich das vorstellen. Und dann kommt als letztes R3 die Transitivität. Und die sagt uns, dass sich die Relation sozusagen fortpflanzt entlang einer Kette. Wenn ich also drei Elemente habe, x, y, z, aus der Menge m, und die ersten beiden stehen zueinander in Relation, und das zweite und das dritte auch, dann steht auch das erste zum dritten in Relation. Setzt sich also so fort. Okay, das habe ich da jetzt so ordentlich hingeschrieben. Und R1, R2, R3 steht für Äquivalenzrelation, Bedingung 1, bla bla bla, Sie verstehen das Prinzip. Aber Sie können auch immer die Wörter benutzen, Reflexivität, Symmetrie, Transitivität, wie Sie möchten. Abkürzungen, die ich in der Vorlesung benutze, gelten quasi in unserem kleinen linearen Algebra-Universum überall. Das heißt, dass auch meine ganzen Hiwis das verstehen und die Leute in den Übungen und so, dürfen Sie immer alles benutzen. Wir machen, bevor die nächste kommt, machen wir ein Mini-Mini-Beispiel. Ich definiere als Relation in diesem Hörsaal, ich bin raus, Sie sind die Grundmenge. Und ich definiere als Relation, dass zwei Studis ein Pärchen in der Relation bilden, genau dann, wenn sie in der gleichen Reihe sitzen. So, jetzt gucken wir mal. Jeder und jede Studi sitzt in der gleichen Reihe wie er oder sie selber. R1. Sie und sie sitzen in der gleichen Reihe, so rum. Sie und Sie sitzen auch in der gleichen Reihe. Symmetrie, R2. Transitivität. Sie sitzen in der gleichen Reihe wie Sie. Und Sie sitzen in der gleichen Reihe wie Sie ganz da hinten. Naja, und Sie sitzen auch in der gleichen Reihe. Passt. Und jetzt sehen wir auch schon, dass dadurch dieser Raum sozusagen aufgeteilt wird in Reihen von Studis. Und das ist der Begriff der Äquivalenzklasse, der später heute in der Vorlesung noch kommt. Können Sie schon mal sich ein Lesezeichen setzen. Und jetzt kommt eine zweite Art von Relation, die ein bisschen anders ist. Das heißt Ordnungsrelation, und O1 und O3 sind dasselbe wie R1 und R3. Wir haben also auch wieder, dass jedes Element in Relation steht zu sich selbst, und wir haben diese Fortsetzungseigenschaft, die Transitivität. Aber in der Mitte ist was anderes. Wir haben nicht Symmetrie, sondern wir haben die sogenannte Antisymmetrie. Und die ist ein bisschen komisch, das ist auch was, wo man häufig am Anfang Schwierigkeiten hat, weil man so um die Ecke denken muss. L2 war ja die Eigenschaft, wenn die Relation in die eine Richtung erfüllt ist, dann auch in die andere. Das heißt, bei einem Pärchen der Relation ist egal, was im Tupel vorne steht und was hinten. Man kann das tauschen. Und hier, bei einer Ordnungsrelation, da ist die Bedingung, die erfüllt sein muss, dass es was Besonderes ist, wenn es in beide Richtungen gilt. Die einzigen Pärchen in der Relation, bei denen die Relation in beide Richtungen erfüllt ist, also egal welches Element vorne steht, sind die, bei denen beide Elemente gleich sind. Okay. Fällt uns da auch ein Beispiel ein? Also, wir können ja mal mit Schulwissen gucken, natürliche Zahlen und Teilbarkeit. Das könnte funktionieren. Wenn ich zu den ganzen Zahlen gehe, dann wird es schon schwieriger. Aber wir bleiben mal kurz in den natürlichen Zahlen und machen Teilbarkeit. Jede natürliche Zahl teilt sich selbst, ohne Rest. Das ist O1. Jetzt gucken wir O3 an, weil das einfacher ist. Wenn ich drei natürliche Zahlen habe und die eine teilt die zweite und die zweite teilt die dritte, dann ist auch die erste ein Teiler von der dritten. Oder? Ist doch okay. Und jetzt kommt die Antisymmetrie. Mal gucken. Ich habe also zwei natürliche Zahlen und die teilen sich gegenseitig. Na, bei natürlichen Zahlen kommt dann raus, dass die gleich sein müssen. Bei ganzen Zahlen nicht. Da kann auch die eine das Negative von der anderen sein. Deswegen war ich hier am Anfang so vorsichtig. Aber bei natürlichen Zahlen, da passt das. Da haben wir wirklich mit dieser Teilbarkeit ein Beispiel für eine Ordnungsrelation. Auch ein sehr natürliches, was man aus der Schule schon kennt. Okay? Und wo man den Unterschied sehen kann, also wirklich diese verschiedenen Qualitäten, die Symmetrie und die Antisymmetrie haben. In dem einen Fall ist Symmetrie die Bedingung, im anderen Fall ist Symmetrie die Ausnahme, die passiert nur, wenn man ein Element und sich selber betrachtet. Ergibt es Sinn? Haben Sie jetzt sofort noch eine Frage, bevor wir uns Beispiele angucken? Ich lasse das hier mal für einen Moment noch so zum auf sich wirken lassen. Und wir üben gleich im nächsten Lemma, das gleichzeitig ein Beispiel ist, die Aussprache für dieses Relationszeug. Und dann gucke ich mal einfach nach dem Lemma, ob Sie dann eher verwirrte, fragende oder eher zufriedene Gesichter haben. Jetzt spontan sehe ich jedenfalls keine Fragen. Gut, dann gucken wir uns das nächste Lemma an. Lemma 1.2. Das dient sozusagen als Fall zum Üben, wie man nachweist, dass etwas eine Ordnungs- oder Äquivalenzrelation ist. Und zwar gucken wir uns wieder Mengen an. Wir haben sozusagen eine Indexmenge 1 bis n, n ist eine natürliche Zahl. Und dann haben wir Mengen, die damit durchnummeriert sind, Mengen a1 bis an. Und die packe ich zusammen in eine große Menge Skript a, damit ich mir was hernehmen kann. Und was ich jetzt zeigen möchte, ist, dass die Teilmengenrelation, also die Relation, die ich bekomme, indem ich sage, eine Menge A steht in Relation zu einer Menge B, genau dann, wenn A eine Teilmenge ist von B, dass das eine Ordnungsrelation ist. Und ich möchte auch beweisen, dass die Gleichheit von Mengen eine Äquivalenzrelation definiert. So, damit ich jetzt eine wohldefinierte Menge von Mengen habe, mit der ich arbeiten kann, habe ich mir halt dieses Skript A gebastelt. Ich gucke mir also jetzt nur endlich viele Mengen an und auf denen schaue ich mir an, ob da R1 bis R3 bzw. O1 bis O3 erfüllt sind. Und ich gehe gleich an die Tafel und fange an zu schreiben für den Beweis, aber nehmen Sie sich doch mal so 30 Sekunden und überlegen kurz, welche der Eigenschaften, die wir hier beweisen müssen, sind Ihnen vielleicht sofort klar? Einfach durch Hingucken. Denn oft ist es so bei diesen Relationen, dass mindestens eine Eigenschaft einfach so da ist, muss man sich gar nicht groß überlegen. Schauen Sie doch mal, welche das für Sie ist. Ist ja vielleicht nicht für alle gleich. Was finden Sie intuitiv klar? Wo müssen Sie ein bisschen nachdenken? Da erledigt sich das im Prinzip durch Hingucken. Werden wir gleich sehen. Wir machen zuerst A, aber ja, ich stimme Ihnen völlig zu, bei B kann man das einfach so hinschreiben, das ist ziemlich intuitiv. Bevor ich damit anfange, nehme ich mir Indizes her, damit ich das nicht jedes Mal zwischendurch machen muss. Meine Indizes heißen jetzt immer I, J und K. Und die gucke ich mir jetzt auch wirklich in dieser Reihenfolge an, nacheinander. Was heißt denn in Teil A die Reflexivität? Da steht ja als Bedingung dafür, dass etwas in der Relation liegt, steht da, dass die erste Menge, die da steht, eine Teilmenge sein muss von der zweiten. Naja, wenn ich mir so eine Menge hernehme, AI, sei AI in der Relation T enthalten. Ist die T? Ja, T. T wie Teilmenge. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich mir da gedacht habe. T wie Teilmenge und G wie gleich. Ah, ja. Das ist O1. Nur von der Logik her. Bei der Antisymmetrie müssen wir ja eine Bedingung zeigen. Wenn das und das so ist, dann folgt das. In unserem Fall, wenn wir zwei Mengen haben, AI und AJ, die in Relation zueinander stehen, und zwar in beide Richtungen, dann müssen wir zeigen, dass die gleich sind. Okay, schreiben wir das erstmal hin. Wir dürfen nicht voraussetzen, dass die gleich sind. Wir nehmen uns die also her, so dass das Pärchen in T liegt, und zwar mit beiden Reihenfolgen. Und dann haben wir einfach nur hingeschrieben, was das nach Definition von T bedeutet. Und dann kam sofort raus, dass die beiden Mengen gleich sind. Und das ist das, was in O2 steht. Jetzt kommt O3. Die Transitivität ist genauso einfach. Wir haben ja drei Indizes, I, J, K. Jetzt benutzen wir die alle. Seien also AI und AJ aus der Relation T. Entschuldigung, sei das Pärchen AI, AJ in der Relation T. Und sei das Pärchen AJ, AK auch in der Relation T. Dann machen wir das jetzt wieder schön langsam und überlegen uns, was bedeutet das nach Definition von T. Das hier bedeutet, dass AI eine Teilmenge von AJ ist. Das bedeutet, dass AJ eine Teilmenge von AK ist. Sonst wissen wir nicht, ob O2 stimmt. Das haben wir jetzt gemacht. Und anstelle von X und Y habe ich da jetzt diese Mengen AI und AJ, weil das die Elemente aus unserer Menge sind. Und anstelle der Relation R, die da steht, haben wir eine Relation, die heißt T. Aber ansonsten habe ich genau dasselbe gemacht. Ich habe mir das hergenommen mit den beiden Reihenfolgen und habe gezeigt, dass die beiden Einträge gleich sind. Besser? Und bei O3 gucken wir auch nochmal hin. Hier hießen die Elemente X, Y und Z. Dort heißen die halt AI, AJ und AK. Aber die Idee ist die gleiche. Ich nehme mir die so her, dass einmal die ersten beiden in der Relation liegen und einmal das zweite und das dritte. Habe ich da so hingeschrieben. Und dann habe ich halt überlegt. Sie haben überlegt, geredet. Und am Ende kam raus, das erste und das dritte bilden zusammen die Pärchen. Vielen Dank für die Frage. Das ist das A und O. Dass man sich zwischendurch nochmal daran erinnert, was mache ich hier eigentlich? Was will ich eigentlich zeigen? Wo will ich denn eigentlich hin? Ja, sehr wertvolle Frage. Und weil ich das so schön finde, dass Sie Fragen stellen, die sich viele Studis nicht zu stellen trauen, möchte ich, dass wir jetzt einmal das Spiel spielen, sagen wir es gemeinsam. Und zwar sagen wir gemeinsam, es gibt keine dummen Fragen. Okay? Ich sage es jetzt einmal und dann sagen Sie es bitte zusammen mit mir. Und zwar ruhig laut, Sie sind viele, das darf so laut sein, dass es hier so rückwärts geht wie man beim Klatsche. Also, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Doppelt so laut. Es gibt keine dummen Fragen. Wir üben das im Laufe der Zeit noch ein bisschen, oder? Aber gut. Wir kennen das ja noch nicht so. Dann lassen Sie das mal so mit der Baustelle durchgehen. Es gibt noch ein Problem. heavy. Aber wie der Kollege schon richtig gesagt hat, da müssen wir eigentlich nur hingucken. Denn da steht ja, dass ein Pärchen in einer Relation lebt, genau dann, wenn die beiden Mengen, die da stehen, als Eintrag gleich sind. Und dann stehen die ganzen Eigenschaften einfach sofort weg. Das machen wir also kurz. B1. AI gleich AI. Jede Menge ist sich selbst gleich. Also ist das Pärchen AI, AI in der Relation, die hieß G. Fertig, das ist die Reflexivität. F2. Wenn AI gleich AJ ist, dann, zwei Möglichkeiten. Die Abkürzung ist, dass ich einfach sage, Gleichheit gilt, egal in welcher Reihenfolge die Sachen da stehen. Also drehe ich einfach hier die Reihenfolge um und dann habe ich die Gleichheit, die ich brauche, in die andere Richtung, damit das andere Pärchen in der Relation ist. Aber wir können auch noch mal kurz argumentieren. Gleichheit von Mengen heißt ja, dass ich beide Teilmengen in der Relation habe. Das heißt, AI liegt in AJ und AJ ist ein Teilmengen von AI. Aber dann habe ich ja genau diese beiden Inklusionen, die ich brauche, damit AJ gleich AI ist. Ist ja genau dasselbe. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie man hier vorgehen kann. Das eine ist kurz, das andere ist exakt entlang der Definition von Mengengleichheit. Und ich entscheide mich jetzt für die Tafel, für die kurze Version, weil ich die lange erzählt habe. Aber wie immer am Anfang, Sie kriegen ja am Anfang so einen kleinen Bonus, können Sie jetzt den Wunsch äußern, dass ich mehr an die Tafel schreibe. Wer möchte, dass ich mehr an die Tafel schreibe? Okay, dann mache ich das. Das kommt hier so in Klammern, das ist jetzt die ausführliche Version. Sei AI, AJ, NG. Dann ist AI gleich AJ. Also, ups, das tut mir leid. Also ist AI Teilmenge von AJ. Und AJ Teilmenge von I. Also auch AJ gleich I. Und somit AJ, AI in E. Und das ist die ausführliche Version. Das ist die Version, wenn Sie sowas in der Übungsserie hinschreiben, dann sind da nicht nur Häkchen dran, sondern vielleicht auch so ein Smiley von der Korrektur, weil ich da jemand bin. Ha, okay, total ordentlich. Alles hingeschrieben. Und dann kommt jetzt noch L3. Und auch da gibt es jetzt wieder die ausführliche Version, dass ich die ganzen Mengengleichheiten hinschreibe und dann jeweils die ganzen Teilmengenbeziehungen. Aber auch da können wir es kurz machen. Dann AI, AJ und AJ, AK in der Relation G. Dann überlegen wir kurz, was das heißt. Nach Definition ist dann AI gleich AJ und AJ gleich AK. Und jetzt mache ich nicht die ganzen einzelnen Teilmengenbeziehungen, sondern sage einfach, wenn die gleich sind und wenn die gleich sind, dann muss auch AI gleich AK sein. Also ist AI gleich AK und daher AI AK in der Relation G. Und das war's. Jetzt haben wir mit einem Beispiel, nämlich einfach mit so ein paar Mengen, zwei Versionen gesehen, wie man da eine Relation basteln kann. Die eine war eine Äquivalenzrelation, die andere war eine Ordnungsrelation. Und es sind Relationen, die im Laufe der Vorlesung immer wieder vorkommen. Wir werden die ganze Zeit, und zwar ohne, dass ich dann immer sage, ja, weil das eine Ordnungsrelation ist oder so, wir werden die ganze Zeit benutzen, dass man bei Mengen, beim Gleichheitszeichen umdrehen kann, welche Menge wo steht. Und wir werden benutzen, dass die Teilmengenrelationen sich so transitiv fortsetzen. All diese Sachen, das kommentiere ich später gar nicht mehr, das ist dann einfach klar. Es sei denn, Sie fragen mich. Dann gucken wir weiter. Jetzt haben wir schon richtig viel bewiesen, das ist super. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel. Ich habe das Beispiel mit den Reihen im Hörsaal schon gemacht. Sehr schön, dann kommen wir nämlich jetzt auch schon zur Äquivalenzklasse. Hey, wie angekündigt. Moment, nicht direkt das Beispiel, sondern erstmal. So, kann man das eigentlich lesen? Hier, nee, hier ist nichts im Weg, das ist super. Manchmal ist dieser Arm im Weg, wenn ich das Ding auch noch benutze. Okay, vorhin bei dem Beispiel mit den Hörsaalreihen und mit den Studis, die in der gleichen Reihe sitzen, da habe ich ja gesagt, auf die Art und Weise kann man jetzt den Hörsaal unterteilen in diese Reihen. Und dann gehören immer die Studis zusammen zu einer Reihe, die halt in der gleichen Reihe sitzen. Das ist eine Möglichkeit, den Hörsaal zu organisieren. So, kann man sich vorstellen, Äquivalenzrelationen kann man benutzen als eine Art Aufräumprinzip, um eine Menge, die erstmal nur so ein Haufen ist, irgendwie zu unterteilen, in Teilnehmer. So wie hier, Haufen Studis, aufgeteilt in Sitzreihen. Das ist eine Möglichkeit, wie man das machen könnte. Oder man könnte sagen, die Äquivalenzrelation ist, dass immer zwei zusammengehören, also in Relation stehen, die in der gleichen Stadt geboren sind oder die im gleichen Monat Geburtstag haben oder irgend sowas. Das sind alles Möglichkeiten, wie ich sie, also alle Studis, organisieren kann in Teilmengen und diese Teilmengen haben immer irgendwas gemeinsam. Also die Leute aus der Teilmenge haben immer irgendwas gemeinsam. Das, man kann das also als ein Prinzip verstehen, eine Menge irgendwie zu unterteilen. Und jetzt wollen wir diesen Teilen, die da rauskommen, also in dem Fall diesen Sitzreihen oder so, den wollen wir Namen geben, damit wir da sinnvoll drüber sprechen können. Das sind die Äquivalenzklassen. Wir fangen also an mit einer Äquivalenzrelation R und dann definieren wir für jedes x aus der Menge m, m ist die Grundmenge, die der Relation zugrunde liegt, für jedes x wollen wir jetzt die Äquivalenzklasse definieren, die zu x gehört. Da drin liegen alle Leute, die zu x in Relation stehen. Und diese Klasse nennen wir einfach K von x, so wie Klasse, Klasse von x. Und in der Definition steht, dass das alle y aus m sind mit der Eigenschaft, dass das Pärchen xy in r liegt. Und ich muss da immer noch mal dreimal hingucken, um die Reihenfolge richtig hinzukriegen. X steht vorne, das namengebende Ding steht vorne, das andere steht hinten. Aber da es eine Äquivalenzrelation ist, ist es egal, in welcher Reihenfolge das steht. Denn wir haben ja die Symmetrie. So, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das kann ich mir so vorstellen, als würde ich jetzt einmal gucken, wie sie hier sitzen und dann kriegen sie alle so einen kleinen Aufkleber auf ihren Pulli mit einer Farbe und jede Farbe gehört zu einer Reihe. Also mal angenommen, ich würde gern wollen, dass sie immer in den gleichen Reihen sitzen. Warum sollte ich das wollen? Kein Mensch weiß das, aber mal angenommen, ich möchte sowas, dann könnte ich mir jetzt angucken, wie sie sitzen, habe genug verschiedene Farben, bapp ihnen da was auf den Pulli und dann ist jede Farbe sozusagen zu einer Äquivalenzklasse. So kann man sich das vorstellen. Es gibt ein Ding, was der Klasse den Namen gibt, dann nimmt man sich also ein Element und alle, die dazu in Relation stehen, liegen in der Klasse. Und auch wirklich nur die. Wie wir später sehen werden, wird dadurch die Grundgesamtheit wirklich aufgeteilt. Das wird eine Vereinigung von paarweise disjunkten Mengen. Man ist entweder in der einen Klasse oder in der anderen, aber nie in zwei gleichzeitig. Sie dürfen nicht zwei verschiedene farbige Sticker haben für zwei verschiedene Reihen. Das wäre die Analogie zu dem Beispiel. Wir gucken uns jetzt ein Beispiel an, an dem wir sehen, dass man die Größe von solchen Klassen im Vorhinein häufig nicht weiß. Insbesondere müssen die nicht alle gleich groß sein. Kann man ja auch hier im Hörsaal sehen. Es gibt ein paar Reihen, die sehr voll besetzt sind. Da sind sehr viele Studis und ein paar mit ganz wenigen. Die Klassen hier in diesem Beispiel sind also unterschiedlich groß. Und genauso in diesem Beispiel, was ich Ihnen jetzt zeige, Beispiel 1,3, da habe ich als Menge, auf der ich gerne Relation definieren möchte, die Potenzmenge der Menge, die aus 7, 8 und 9 besteht. Kommt uns gleich bekannt vor. Was war das nochmal, diese Potenzmenge? Da gucken wir uns die Menge aller Teilmengen an. Das heißt, wir fangen an mit der leeren Menge, die muss da immer dabei sein. Dann haben wir die einelementigen Teilmengen, die zweielementigen Teilmengen und die ganze Menge selbst. Und jetzt definiere ich auf dieser Menge eine Äquivalenzrelation und zwar in folgender Weise. Ich sage, dass zwei Mengen in Relation stehen und jetzt sehen Sie, dass ich dieses Zeichen benutze, diese Tilde. Ich schreibe jetzt also nicht mehr, dass das Pärchen A, B in irgendeiner Menge liegt, sondern ich schreibe einfach A steht in Relation zu B mit so einer Tilde. Und das soll genau dann der Fall sein, wenn die gleiche Mächtigkeit haben, also gleich viele Elemente. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, dass die leere Menge ganz allein in einer Äquivalenzklasse ist, denn das einzige Element dieser Menge mit 0 Elementen drin, also mit Mächtigkeit 0, ist die leere Menge. Da gibt es nichts anderes, was die gleiche Mächtigkeit hat und deswegen ist leider die leere Menge ganz alleine in ihrer Äquivalenzklasse. Dann kommen die einelementigen Mengen. Davon gibt es 3. Die liegen auch alle zusammen in einer Äquivalenzklasse. Dann haben wir drei zweielementige Teilmengen, auch die liegen zusammen in einer Äquivalenzklasse. Und zum Schluss haben wir noch eine, in der nur ein Element allein drin liegt, nämlich die ganze Menge, weil das die einzige Teilmenge ist mit drei Elementen. So weit. Und jetzt können Sie nachfragen. Haben Sie eine Vorstellung davon, was es mit diesen Klassen soll? Hat dieses Beispiel ein bisschen geholfen? Hat das mit den Reihen ein bisschen geholfen? Ich habe auch noch eine andere Idee. Als ich klein war, habe ich total gern so Knöpfe sortiert. Also so Riesendosen mit alten Knöpfen. Und dann fand ich das ganz toll, die nach verschiedenen Kriterien zu sortieren. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, man macht das und dann teilt man also diese Knöpfe so auf nach diesen verschiedenen Kategorien und dann sind eben zwei Knöpfe zusammen in der Äquivalenzklasse, wenn sie auf dem gleichen Häufchen liegen. Die Klassen sind dann die kleinen Häufchen von Knöpfen, die warum auch immer da zusammen im Haufen gelandet sind. Oder eine andere Veranschaulichung, die ich ganz gut finde, ist, dass man einen Schrank hat mit Schubladen und Äquivalenzklassen sind dann quasi diese Schubladen. Und wenn man wissen will, was es für eine Klasse ist, hat man eben vorne so eine Beschriftung, das ist quasi der Name für die Klasse. Und dann weiß man, wenn man da jetzt reinguckt, sind da nur Leute drin, die zueinander in Relation stehen. So, das waren so meine Veranschaulichungen oder Beispiele. Fragen, Anmerkungen?
Das ist jetzt in Textform formuliert. Wie würde ich das denn in der mathematischen Schreibweise?
Das sehen wir im Laufe der Zeit, das üben wir. Also hier kann man das natürlich auch kürzer fassen und Wörter vermeiden. Aber gerade am Anfang des Studiums finde ich es sinnvoll, noch relativ viele Wörter zu benutzen, damit Sie nicht denken, dass man in der Mathematik keine Wörter benutzt, sondern nur Zeichen. Denn manchmal hat es Vorteile, Zeichen zu benutzen, dann wird es kürzer und übersichtlicher, aber eben nicht immer. Manchmal kann auch die übermäßige Verwendung von Zeichen dazu führen, dass man das nicht mehr lesen kann. Und ich versuche, so einen Mittelweg zu finden. Am Anfang noch mit mehr Wörtern, mit der Zeit werden es dann mehr Zeichen und Sie alle werden Ihren individuellen Stil finden. Wir können also gerne zum Beispiel am Ende der Vorlesung uns nochmal 2 Minuten Zeit nehmen, dann können wir uns das angucken und ich schreibe es an die Tafel nochmal in kurz, wenn Sie das gerne möchten. Kann ich gerne machen. Aber mein Hinweis an Sie ist, dass es sehr verschiedene Arten gibt, Mathematik schön aufzuschreiben und hoffentlich machen Sie es am Ende nicht alle genau gleich, sondern bewahren sich so ein bisschen Ihren individuellen Stil. Wir kriegen dann von manchen Leuten Abgaben, die sehr telegrammartig sind, sehr kurz, sehr kompakt und solange das alles richtig ist und alles da steht, ist das super. Es gibt auch Leute, die schreiben Romane, da kriegen wir dann, also früher in Papierform, Bücher für jede Serie. Und solange das alles richtig ist und gut lesbar ist, ist es auch total okay. Finden Sie da bitte Ihren eigenen Weg. So, also wir beide nachher nochmal kurz. Andere Fragen dazu? Anmerkung? Dann kommt jetzt natürlich sofort das nächste Dilemma.
Und ich muss mal wischen.
Also atmen Sie kurz durch, ich wische. Da steht sowas wie bla bla, sei irgendwas gegeben, dann sind die folgenden Aussagen gleichwertig. Das ist eine der typischen mathematischen Formulierungen, die wir im Laufe der Zeit immer wieder sehen. Wir haben jetzt schon viele Aussagen gesehen in der Form wenn, dann. Also wenn das und das und das vorausgesetzt ist, dann gilt das und das und das. Aber es gibt eben manchmal auch sowas wie hier sind Voraussetzungen, hier sind Bezeichnungen und dann kommt folgende Aussagen sind gleichwertig. Und das heißt dann, dass man von jeder der folgenden Aussagen zu jeder der anderen hinkommt mit einem logischen Argument und dass man die deswegen gleichwertig benutzen kann. Manchmal sehen wir das bei Definitionen. Wir definieren einen Begriff Und die Definition ist zum Beispiel so ein bisschen technisch, sperrig, sieht irgendwie nervig aus. Und dann beweisen wir ein Resultat, in dem steht, naja, diese Definition ist gleichwertig zu bla 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 bla. Und da sind drei Sachen dabei, die viel schöner sind und viel praktischer und viel einfacher nachzuweisen. Und dann benutzen wir später natürlich das. So, deswegen sind diese Aussagen der Form, folgende Sachen sind gleichwertig, sehr wertvoll. Die sind häufig praktisch. Wenn man eine Aussage in einer Form gegeben hat und nicht weiterkommt, dann kann man gucken, finde ich sowas, was mir sagt, dass es zu irgendwas gleichwertig ist. Dann formuliere ich das also um und dann habe ich vielleicht eine völlig neue Idee. In diesem Fall geht es um Aussagen zu Äquivalenzklassen. Wir haben also eine Äquivalenzrelation R gegeben und wir benutzen die Notation von gerade für die Äquivalenzklassen. Und dann überlegen wir uns für zwei Elemente A und B aus unserer Grundmenge M, dass die folgenden Aussagen alle das Gleiche bedeuten. Das Pärchen AB liegt in der Relation, beziehungsweise A liegt in der Äquivalenzklasse von B, beziehungsweise die Klassen von A und B sind einfach gleich. Insbesondere, und das ist hier vielleicht die wichtigste Botschaft, wenn Sie zeigen wollen, dass zwei Äquivalenzklassen gleich sind, dann reicht es, wenn Sie ein Element finden, das Sie gemeinsam haben. Das steckt da schon mit drin. Das steht zwar nicht explizit da, aber das steckt da schon so mit drin. Und wir sehen auch gleich, wie man das benutzen kann. Also los, beweisen wir das. Und meine Lieblingsversion, wie ich sowas zeige, ist, dass ich so ein Kreisargument mache. Ich zeige also, wenn A gilt, dann gilt auch B. Wenn B gilt, dann gilt auch C. Wenn C gilt, dann gilt auch A. Und dann gelten die alle gleichzeitig. Also in dem Moment, wo eins stimmt, stimmen dann alle. Irgendein Tier hat mich gerade angeflogen. Hallo. Eine Fliege. Möchtest du auch lineare Algebra lernen? Okay, also nochmal für die Logik, weil das auch manchmal falsch gemacht wird. Da steht nicht, dass diese drei Aussagen gelten, sondern da steht, dass sie gleichwertig sind. Das heißt, wenn eine davon gilt, dann gelten alle drei. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ganz beliebter Anfängerfehler. So, dann fangen wir mal an mit aus A durch B. Das ist meine erste Beweisrichtung. Da fange ich also an mit dem Pärchen A, B. Das liegt in der Relation und ich möchte dann zeigen, dass A in der Klasse von B liegt. Sei also A, B aus der Relation R. Wir wissen nicht, was die Relation macht. Wir können da also keine besonderen Eigenschaften der Elemente oder sowas benutzen. Aber müssen wir vielleicht auch gar nicht. Wir wollen ja nur zeigen, dass man A in der Klasse von B finden kann. Wie sieht die Klasse von B aus? Die Klasse von B besteht aus allen Elementen, die zu B in Relation stehen. Na, das ist es doch eigentlich schon. Wir müssen nur noch hinschreiben. Ah, okay, war ja gar nicht so schlimm. Was habe ich hier benutzt? Also wenn ich sage, A steht in Relation zu B und mache jetzt daraus, B steht in Relation zu A, was habe ich hier benutzt? Welche Eigenschaft von der Relation? Das darf ich ja nicht immer.
Symmetrie.
Genau, Symmetrie. Die Definition der Klasse von B. Die Klasse von B besteht genau aus all den Leuten, die mit der zweiten Stelle dann mit B in der Relation liegen. Also ist A in der Klasse von B. Das war's schon. Das war aus A folgt B. Jetzt kommt aus B folgt C. Da fange ich also mit B an und in B steht A liegt in der Klasse von B. Und ich will zeigen, dass die Klassen von A und B gleich sind. Wie zeige ich nochmal die Gleichheit von Mengen?
Wenn beide Teilchen füllbar
sind. Genau. Ich muss also, um Aussage C zu zeigen, beweisen, dass die Klasse von B eine Teilmenge ist der Klasse von A und umgekehrt. Einverstanden? Wir haben also wieder so zwei Teilmengenbeziehungen. Und wie zeige ich, dass eine Menge Teilmenge einer anderen ist? Indem ich mir ein Element hernehme, mal gucke, was ich so rausfinden kann und dann zeige, dass es in der anderen Menge drin liegt. Okay, nehme ich mir also jetzt was aus der Klasse von A und versuche mal zu zeigen, dass es in der Klasse von B liegt. Jetzt müssen wir zeigen, dass aus C A folgt. Da haben wir jetzt also die Gleichheit der beiden Klassen und wollen daraus ableiten, dass die beiden Leute, die den Klassen ihren Namen geben, zueinander in Relation stehen. Benutzt. Fällt uns da irgendwas ein, wie man jetzt jetzt an die Elemente A und B rankommt. Kennen wir irgendein Element, das zu A in Relation steht oder zu B? Ich meine, wissen wir das über diese Menge? Liegt da irgendwas drin, was wir kennen? Das ist gerade eine Frage. Kennen Sie persönlich irgendwas hier drin? Seien Sie mutig. Haben Sie eine Idee? Ja?
Das Element A selbst durch die Reflexivität?
Wollten Sie das Gleiche sagen?
Von A
aber. Genau. A, A liegt in der Relation wegen der Reflexivität. Und deswegen muss das Element A in der eigenen Klasse liegen, die dem den Namen gibt. Wäre auch blöd, wenn die Klasse von A heißen würde und A liegt da nicht drin, oder? Ja. Also A liegt hier drin. Das heißt aber, dass A auch da drüben drin liegt. Und deswegen stehen A und B zueinander in Relation. Und damit ich die Reihenfolge nicht nochmal tauschen muss, mache ich das jetzt so, dass ich hier anfange. B liegt in der Klasse von B, also in der Klasse von A, also liegt das Pärchen A, B in der Relation. Dann muss ich jetzt nicht nochmal die Symmetrie machen. Wegen M1, also die Reflexivität, ist B in der Klasse von B. Also ist wegen dieser Gleichheit da, B in der Klasse A und deshalb, was soll ich sagen, A, B in der Relation R und das ist das, was sein Teil A steht. Fertig. Das war unser Lehrer. Wenn wir also irgendwas mit Äquivalenzrelationen zeigen wollen und da irgendwie wir mit Klassen arbeiten können, dann können wir uns an dieses Lemma erinnern und haben da verschiedene Aussagen, die das Gleiche bedeuten. Das benutzen wir gleich im nächsten Lemma. Ja, ist noch kein Satz, ist ein Lemma. Und dieses Lemma sagt, was ich gerade schon angedeutet hatte, ich muss kurz auf die Zeit achten, wir haben 10:30 angefangen, jetzt ist 11:30. Ich habe ja schon gesagt, dass es bei solchen Äquivalenzklassen immer so ist, dass die wirklich getrennt voneinander liegen. Man kann nicht in verschiedenen Äquivalenzklassen gleichzeitig leben, das geht nicht. Wenn man einmal so einen Aufkleber hat, dann ist der da, dann bleibt er da, dann sind das die eigenen Leute und die anderen sind getrennt in ihren Bereichen. Das ist alles sehr, sehr separierend und sehr, sehr ordnungsgemäß. Und das beweisen wir jetzt. Wenn wir also zwei Elemente aus M hernehmen, dann sind die Klassen, die dazugehören, entweder gleich, oder sie schneiden sich in der leeren Menge, sind also disjunkt. Okay? Dazu benutzen wir das schöne Zeug, was wir gerade gezeigt haben. Deswegen geht das auch so schnell. Der Beweis könnte, na, wie ambitioniert bin ich? Nee, so mutig bin ich nicht. Ich wische erstmal. Der Beweis, Lemma 1,5. Möchte ich noch mal in die Runde gucken, ob es noch Fragen dazu gibt vorher, bevor wir da in den Beweis gehen. Kx und Ky sind verschieden und dann will man zeigen, dass sie dann leeren Schnitt haben oder andersrum. Man fängt an mit, sie haben nicht leeren Schnitt und dann will man zeigen, dass sie gleich sind. Das wird jetzt unsere Strategie. Also so nach dem Motto, wenn das sowieso stimmt, was da steht, ist nichts zu tun. Also nehmen wir uns eine der Aussagen, setzen voraus, dass die nicht gilt und müssen dann beweisen, dass dann die andere Aussage stimmt.
Und dann nochmal dasselbe für Y.
und von y alle gleich sind, dann sind insbesondere k von x und k von y gleich. Das war's schon. Dann können wir jetzt einen Satz beweisen, den ersten richtigen kleinen Satz. Und dieser Satz sagt, da steht ja schon, dass man jetzt die Menge m wirklich ordentlich sortieren kann in kleine, voneinander getrennte Häufchen und jedes Element in der Menge m liegt in genau einem dieser durch die Äquivalenzrelation definierten Häufchen. Die Häufchen sind die Klassen, Entschuldigung. Oder anders gesagt, mit dem Beispiel hier vorhin im Hörsaal mit den Reihen, da würde der Satz sagen, jeder und jede Studi sitzt in genau einer Reihe im Hörsaal. Wussten wir vorher schon, ehrlich gesagt, oder? Na, manchmal spreizen sich Leute so aus, legen die Füße vorne über den Stuhl oder so, aber sie sitzen alle sehr ordentlich hier. Stimmt der Satz also auch in der Anschauung. Okay, wollen Sie dazu noch irgendwas fragen, bevor wir den Satz beweisen? Da ist nicht viel zu tun, wir wissen das alles schon. Wir schreiben das nur hin. Ja? Was? Lämmer 1,5?
Naja, ich kann jetzt sagen,
ja, die Argumente sind gleich. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, solche Lemmata zu beweisen und die sind immer alle ähnlich. Man fängt halt nur mal da an und mal da. Wenn Sie möchten, können wir am Ende der Vorlesung nochmal kurz drüber reden, ob Ihr Weg kürzer ist. Können wir gerne machen. Ja, aber danke für den Hinweis. Gerade jetzt am Anfang, wenn wir im Wesentlichen die Definitionen angucken und so ein bisschen versuchen zu verstehen, was die bedeuten, wie man mit diesen Begriffen arbeitet, dann haben Sie völlig recht, dann ist es manchmal so, dass Sie vielleicht, wenn Sie das Resultat sehen, eine andere Idee haben, wie Sie anfangen würden. Also vielleicht nicht so wie ich. Und dann lohnt es sich immer, das auszuprobieren und zu gucken, wie hätte ich das denn jetzt gemacht, wenn Frau Weidecker mich nicht zugetextet hätte. Macht Sie das ruhig. Und wenn Sie dann nicht sicher sind, ob Ihr Argument genauso richtig ist oder zu umständlich oder ob Sie was vergessen haben, dann können Sie mich oder andere aus dem Team ja auch fragen. Das ist immer eine gute Idee. Es ist eine der besten Übungen, Sachen aus der Vorlesung zu nehmen und zu gucken, kann ich das auch irgendwie anders bekommen. Also danke, das nehme ich als Ermutigung, das klingt sehr gut. Und wir beweisen den Satz. Die Formulierung mit der disjunkten Vereinigung, die kann ich so hinschreiben. Wenn ich versuche, das mit Symbolen zu machen, wird es schwierig, weil ich dann erstmal Notation für die ganzen Klassen einführen muss. Und das möchte ich nicht, sondern ich möchte hier einfach sagen, das ist gleichwertig dazu, dass jedes Element der Menge in genau einer Äquivalenzklasse liegt. Das sind zwei Aussagen. Jedes Element der Menge M liegt in einer Äquivalenzklasse überhaupt. Ich finde eine, wo das drin liegt. Jedes Element liegt in irgendeinem wohldefinierten Häuflein. Und es liegt nicht in zwei Häuflein gleichzeitig, sondern immer nur in genau einem. Deswegen schreibe ich jetzt nur den Beweis ein, dass ich sage, ich nehme ein Element aus der Menge her, irgendeines, nenne es A und zeige zuerst, dass es eine Klasse gibt, wo das drin liegt und dann zeige ich, dass es nur genau eine Klasse drin ist. Und damit ist eine Antwort. Ja, wie finde ich denn eine Äquivalenzklasse, in der A liegt? Thema hatten wir gerade schon. Immerhin reden wir hier über eine Äquivalenzrelation. Und bei einer Äquivalenzrelation ist es doch so, dass man immer ein Element in so einer Klasse findet, mindestens, nämlich welches? Ist das eine Meldung? Eine halbe? Traut sich jemand? Ja?
Das Element selbst? Oder das Element für sich selbst in Relation?
Das Element steht zu sich selbst in Relation, genau. Das heißt, in welcher Klasse finde ich das auf jeden Fall? In der eigenen Klasse, genau. In der Klasse K von A. Ja, genau, das ist es. Danke. Ich kürze jetzt mal kurz ab. Äquivalenzrelation, da R eine Äquivalenzrelation ist, ist A, A. Und daher A ein Element seiner eigenen Klasse. Ich habe also eine Klasse gefunden, in der A liegt. Und das war doch der ganze Witz. Mehr wollte ich ja gar nicht machen. Und dann nehme ich halt die erste, die mir einfällt. Das ist die Klasse von A. Und jetzt gucke ich, was passiert, wenn ich A noch in einer zweiten Klasse finde. Nehme ich mir also eine her. Die braucht auch wieder irgendeinen Namen. Sagen wir mal Klasse B. Und dann gucke ich, was ich dann weiß. Thank you. damit die einen Namen hat, nenne ich die halt Klasse von B, schnapp mir halt irgendein Element B, aber über das Element B setze ich nichts voraus. Das könnte A sein, aber vielleicht ist es auch was anderes. Deswegen nehme ich einen anderen Buchstaben, aber ich verlange jetzt weder, dass das A ist, noch dass es nicht A sein darf, sondern ich lasse es offen. Ich nehme irgendeine Klasse her, in der A liegt, und mein Ziel ist jetzt zu zeigen, dass das in Wirklichkeit die Klasse ist, die ich schon kenne, nämlich die von A. Okay? Und das ist, ja wie gesagt, ich denke da schon gar nicht darüber nach. Das ist immer so, wenn man Eindeutigkeit zeigen will. Also wenn man zeigen will, dass irgendwas nur auf eine Weise stimmt oder dass nur eine Menge irgendeine Eigenschaft hat oder dass nur eine Abbildung irgendwas Besonderes tut, dann sagt man halt, okay, ich nehme mir irgendein Objekt her, das das macht, was ich möchte, und dann zeige ich, dass das das Ding ist, was ich schon kenne. Und damit ist es dann eindeutig bestimmt. Okay? Und dann muss man einfach nur durch die Namensgebung am Anfang deutlich machen, dass das, was man sich da jetzt hernimmt, irgendwie beliebig ist und dass man dann später erst zeigt, dass es das ist, was man schon kennt. Es wäre sehr blöd gewesen, wenn ich dem Ding so einen Namen gegeben hätte, also wenn ich das nochmal Klasse von A genannt hätte oder so. Nach dem Motto, ich weiß ja, dass es nur die Klasse von A ist, also nenne ich das jetzt so. Nee, dann mache ich ja kein wirkliches Argument. Dann habe ich ja nicht so angefangen, als ob ich das noch nicht wüsste. Eine andere Art, das zu formulieren, ist vielleicht, dass man sich am Anfang des Beweises irgendwie dumm stellen muss. Man darf nicht so tun, als wüsste man schon alles, was am Ende passiert, sondern man muss sicher sein, dass die Argumente, die man da macht, auch alle okay sind und dass man nicht irgendwas quasi so um die Ecke noch benutzt hat, ohne es zu sagen. Deswegen diese, Entschuldigung, etwas umständliche Einführung. Ich finde das am Anfang immer schwierig, weil ich so viel einfach mache und gar nicht drüber nachdenke und dann zwischendurch denke ich, ist es eigentlich normal? Nee, es ist irgendwie Mathe, also muss man sich da erst dran gewöhnen. So. Da ist irgendwie auch wieder nichts zu tun, oder? A liegt in der Klasse von B. Hatten wir da nicht vorhin so ein wunderbares Lemma, das uns jetzt was sagt? Also, mein Gefühl sagt mir ganz stark, dass im Lemma 1.4 alles steht, was wir jemals wissen wollten.
K und B, K und A.
Genau. Mit was für einer inneren Idee Sie jetzt hier sitzen, was eine Abbildung ist. Und es gibt jetzt keinen richtigen und keinen falsch, sondern ich bin einfach nur neugierig. Was stellen Sie sich vor oder was denken Sie, wenn Sie den Begriff Abbildung hören?
Ich denke aus einer Menge elementarer Ansätze.
Man ordnet zu, man weiß zu, was für Wörter würden Sie benutzen?
Mir wäre es prinzipiell egal, ich weiß nicht, ob es Ihnen egal wäre.
Mir ist es jetzt gerade auch egal. Sagen Sie, was Sie möchten.
Zuordnen.
Genau, zuordnen ist ein gutes Wort an der Stelle. Ja, zuordnen, zuweisen geht auch. Hat jemand noch eine ganz andere Vorstellung im Kopf gehabt? Also hier haben wir jetzt gesehen, wir haben eine Menge und dann noch eine Menge, die gleiche oder eine andere. Und man weist Elementen hier irgendwas zu, so, und dann macht man vielleicht so Pfeile. Genau. Oder man schreibt eine Abbildungsvorschrift hin. Sagt das jemandem was? Abbildungsvorschrift, okay. Was für Vorstellungen haben Sie noch dazu? Oder was für Bilder oder Beispiele kommen jetzt in den Sinn?
Ja. Naja, als Beispiel halt jegliche Funktion oder so.
Was zum Beispiel?
Y mit x-Quadrat oder so, von dem x-Wert, y-Wert.
Genau, das heißt, danke, ich möchte Sie unterbrechen, weil Sie nämlich gerade was gemacht haben, was ich kurz festhalten möchte. Sie haben die Abbildungsvorschrift über eine Gleichung erklärt. Das heißt, Sie haben gesagt, y gleich x Quadrat. Und damit meinen Sie, wenn ich mit x anfange, dann bilde ich daraus x Quadrat. Das ist das, was nach der Abbildung quasi rauskommt und das nenne ich y. So, und da habe ich auch einige Leute nicken sehen, weil das viele irgendwie so kennengelernt haben. Y gleich irgendwas. Irgendwas heißt, man fängt in irgendeiner Menge an, dann macht man irgendwas, da gibt es so eine Vorschrift wie ein Backrezept und dann kommt was raus und das heißt Y. Okay, ja, das ist so eine intuitive Vorstellung, man fängt irgendwo an, ordnet was zu und dann landet man irgendwo und dann kann man, je nachdem, was es für Mengen sind, mit denen man arbeitet, vielleicht so einen Funktionsgraphen zeichnen oder so. Okay, sowas haben wir. Was diese Vorstellungen eigentlich gemeinsam haben, aber was häufig nicht so ausgesprochen wird explizit ist, dass in der Menge, in der ich starte, klar sein muss, was ich mit den Elementen mache. Es muss also wirklich so eine Zuordnung geben und jedes Element in der Menge muss, für jedes Element in der Menge muss ich das machen können. Also wenn ich zum Beispiel sage, das ist eine Funktion von den natürlichen Zahlen in die natürlichen Zahlen, dann darf es nicht so sein, dass ich für manche natürlichen Zahlen gar nicht weiß, was ich machen muss, sondern das muss ein Rezept sein, das dann auch wirklich für jede natürliche Zahl funktioniert. Ansonsten wäre es keine ordentliche Funktion. Und dann ist da noch was, da wo ich hin abbilde, da kann es sein, dass manche Elemente gar nicht gebraucht werden. Vorhin zum Beispiel, da hatten wir dieses y gleich x Quadrat, wenn ich das jetzt mal mache in den ganzen Zahlen, jede ganze Zahl wird auf ihr Quadrat abgebildet, dann brauche ich ja für die Bilder die negativen Zahlen gar nicht. Das heißt, es ist zwar eine Abbildung von z nach z, aber für die Bilder werden die negativen Zahlen gar nicht gebraucht, die sind dann sozusagen überflüssig. Und das stört auch nicht, das macht nichts. So, und um einige dieser Sachen zu formalisieren, die wir da jetzt so irgendwie intuitiv im Kopf haben, aber die wahrscheinlich in der Schule nicht so exakt gefasst werden, möchte ich jetzt einmal mit Ihnen ordentlich mathematisch definieren, was eine Abbildung eigentlich ist. Und dafür brauchen wir ein Konzept, das so ähnlich ist wie das der Relation. Wir verallgemeinern das einfach ein kleines bisschen. Diesmal betrachten wir nicht das kartesische Produkt einer Menge m mit sich selber und gucken davon Teilmengen an, sondern wir gucken uns Teilmengen an eines kartesischen Produkts a kreuz b. Da habe ich hier so ein bisschen Motivation und Einführung. A ist also jetzt die Menge, die wir uns vorstellen als den Startbereich der Abbildung. Und B ist die Menge, die wir uns vorstellen als den Zielbereich. Da geht es hin. Und dann bilden wir Pärchen. Und das erste Element des Pärchens, das kleine a, das ist das Element, das abgebildet wird. Und das zweite Element in dem Pärchen, das b, das ist das Bild. Darauf wird abgebildet. Wenn ich jetzt also nochmal von vorhin aufgreife, y gleich x Quadrat, würde das bedeuten, ich fange mit x an, das ist das kleine a, und dann bilde ich daraus x Quadrat und das wird das b. Okay? So, und jetzt gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter und formulieren das als eine ordentliche Definition. Wir haben also zwei Mengen, a und b, und später heißt dann die Menge a der Startbereich der Abbildung und die Menge b heißt der Zielbereich oder Wertebereich oder so. Und eine Teilmenge R des kartesischen Produkts A kreuz B beschreibt genau dann eine Abbildung von A nach B, wenn es zu jedem A aus dem Startbereich A ein Element B im Zielbereich B gibt, derartig, dass das Pärchen A, B in der Menge R liegt. Und jetzt gucken wir mal, was sich da intuitiv wiederfindet von dem, was wir besprochen haben. Also jedes Element aus der Menge A muss irgendwie vorkommen. Für jedes Element aus der Menge A muss ich wissen, was ich da tun muss mit der Abbildung. Das heißt, jedes wird benutzt, das steht da drin. Da steht, für jedes A aus A gibt es irgendwas. Und dann steht da noch, dass der zweite Eintrag eindeutig bestimmt sein muss in dem Moment, wo ich mit dem kleinen a angefangen habe. Es darf also nicht so sein, dass bei einer Abbildungsvorschrift verschiedene Sachen rauskommen könnten. Oder anders gesagt, wenn Sie an eine Zuordnung denken und so Pfeile malen, dann malen Sie ja immer nur von jedem Element aus einen Pfeil rüber in die andere Menge und nicht mehrere. Es ist nicht so, dass Sie sich jedes Mal aussuchen dürfen, welches Bild Sie nehmen, sondern das ist schon klar. Okay? So, ich versuche jetzt meine Definition ein bisschen mit der Anschauung, die Sie vielleicht mitbringen, aus der Schule in Einklang zu bringen. Und wir schauen gleich mal, ob sich das vielleicht irgendwo beißt und ob Sie irgendwo denken, nee, das passt aber nicht zu dem Bild, das ich habe. Und dann noch ein Hinweis. Ich bin sicher, dass die meisten, die hier sitzen, später in der Schule Mathe unterrichten wollen. Gymnasium, Sekundarschule oder vielleicht noch woanders. Und da reden sie ja auch über Abbildungen und Funktionen und so weiter. Und da werden sie eher mit so einer intuitiven Herangehensweise arbeiten. könnten, was für die Schule völlig in Ordnung ist. Und da gibt es ja auch didaktische Konzepte, je nach Alter, je nach Schulform und so. Aber wenn man sich nicht einmal klar gemacht hat, was in Wirklichkeit mathematisch passiert, also ganz exakt, dann bleibt für einen selber dieser Begriff auch so ein bisschen schwammig. Und dann könnte es sein, dass Sie gewisse Fragen von sehr klugen oder sehr neugierigen Schülern und Schülerinnen dann nicht beantworten können oder jedenfalls nicht in einer Weise, bei der Sie sich selber souverän fühlen. Und deswegen biete ich Ihnen jetzt eine mathematisch exakte Definition an. Und während des Studiums ist es sinnvoll, wenn Sie irgendwie im Hinterkopf haben, was ist das nochmal, damit Sie zum Beispiel auch wissen oder bemerken, wenn etwas keine Abbildung ist und nur so aussieht. Aber ich erwarte nicht, dass Sie das dann später in der Schule so unterrichten. Sondern es ist wirklich eine Hintergrundinformation, eine Einordnung, damit Sie einfach diesen kleinen Tick Informationsvorsprung haben vor den Schülern und Schülerinnen, die Ihnen da später gegenüber sitzen. Denn wer weiß, mit was für klugen und neugierigen Fragen die so um die Ecke kommen. So, und jetzt kommt der Intuitionstest. Wenn es also so ist, ich glaube, ich muss es doch einmal nach einer Tafel das malen. Das ist ein spontanes Bild, also kein tolles. Wenn ich jetzt kurz nochmal die intuitive Anschauung nehme und habe hier meinen Startbereich A und habe hier meinen Zielbereich B und stelle mir vor, dass die Abbildung so funktioniert, dass ich hier halt Elemente nehme und dann geht da so ein Pfeil rüber und dann landen die so da. Dann ist jetzt die Frage, was ist bei einer Abbildung erlaubt und was ist nicht erlaubt? Ich habe ja gerade schon gesagt, von mir ausgehend, mehrere Pfeile darüber sind nicht erlaubt. Denn wenn ich so ein Pärchen habe, A, B, aus einer Abbildung, dann darf es zu diesem A, wenn ich da einmal angefangen habe, nur ein B auf der anderen Seite geben, wo der Pfeil hin soll. Preisfrage. Vielleicht habe ich hier noch so einen kleinen Freund A0 und der Pfeil geht zum gleichen. Ist das erlaubt? Da sagen alle ja, als wäre das so klar. Ist das so klar? Okay, warum ist Ihnen das allen so klar? Ich finde das ja gut, aber.
Das ist eine eindeutige Zuordnung.
Ja, aber eindeutige Zuordnung kann ich doch auch so verstehen, dass hier nicht zwei Pfeile beim gleichen.
Das ist ja eine eindeutige
Okay. Haben Sie ein Beispiel für mich, für eine Abbildung, bei der das passiert, dass da zwei verschiedene Sachen auf dem gleichen machen? Genau, das wäre sowas. Da werden zum Beispiel 2 und minus 2 auf das gleiche Element abgebildet. Sehr gut. Okay, also nochmal. Alles hier muss irgendwie benutzt werden. Es muss für jedes Element hier klar sein, dass da irgendein Pfeil losgeht und wo der hingeht. Und immer nur einer.
Aber verschiedene Pfeile dürfen hier drüben tatsächlich das gleiche Element.
Und wenn das nicht passiert, sind wir bei einer eindeutigen Abbildung bzw. injektiven Abbildung. Und dann kann es auch sein, dass hier hinten irgendwo noch so Leute rumlaufen, die nicht gebraucht werden, wo kein Pfeil hingeht. Das ist dann für die ein bisschen schade, aber es ist erlaubt. Und da das Video gleich stoppt, sollte ich aufhören zu reden und mich bedanken. Genau da machen wir nächste Woche weiter. So, und wer jetzt noch was braucht, bitte Maske aufsetzen, sofort, bevor Sie Ihren Platz verlassen. Und wer noch was braucht, kommt bitte einfach nach vorne zu mir.
Ja.